Heute Abend möchte ich mit einer peinlichen Geschichte beginnen, wo ich die Hauptperson gespielt habe. Die war mir bei einem Besuch in Indien passiert. Ich war zu einer Hochzeitsfeier eingeladen von einem Mitarbeiter von uns in Indien. Wir kamen bei der Halle an, die als Kirche normal dient. Es war eine weite Fahrt, 3 Stunden Autofahrt, und da waren wir vor Ort und die Zeit war angesagt, um 3:30 müsst ihr da sein, weil da geht es dann langsam los. Wir waren knapp so 3:45, also 3:45, sagt ihr ja, da. Noch kein Mensch da, ist Indien. Die Einzigen, die da waren, war der Pastor von jener Gemeinde, die diese Halle zur Verfügung gestellt oder ihre Kirche zur Verfügung gestellt haben, und ein paar Helfer bei den letzten Vorbereitungen für diese Hochzeit dann. Und weil diese Halle als Kirche diente, gab es auch vorne eine Bühne, erhöhte Bühne mit verschiedenen Sesseln schön aufgereiht da. Und diese Sessel dienen für Ehrengäste oder für besondere Gäste bei ihren Anlässen. Der Pastor wollte, dass ich wegen meiner weißen Hautfarbe, schon klar, auch auf einem dieser Sessel sitzen sollte vorne, weil es so schön ausgestellt auf der Bühne. Und ich habe gesagt, nee, heute geht es nicht um mich. Heute geht es um die Hochzeit vom Brautpaar. Das sind die Hauptpersonen. Und ich setze mich da nicht vorne hin, so ins Schaufenster. Das ist nicht mein Ding heute hier. Und habe mich dann mit unseren Leuten in die vorderste Reihe gesetzt. Das waren so Plastikstühle. Nicht mehr die neuesten, aber es waren Plastikstühle. Und vorne war viel Raum auch, weil Inder sitzen sehr viele auch am Boden. Und es war dann auch so, als die Gäste kamen, die kommen, der Bräutigam sitzt vorne schon auf seinem Stuhl und dann kommen die Gäste herein, füllen mal die Sitzplätze auf, die mit Stühlen bestückt sind, und dann, wer halt noch kommt, die setzen sich überall auf den Boden. Auch vorne wirklich, die Halle war voll, etwa 500 Personen in dieser Halle. Die Braut kommt dann als letztes herein mit ihren Begleitdamen. Und dann beginnt die eigentliche Hochzeitsfeier. Ja, ich wollte ganz unauffällig sein. Die Halle war langsam voll von Leuten. Der Bräutigam auf seinem Sessel und unser Leiter, der war eingeladen, eben ein Segensgebet zu sprechen. Das war klar, der musste natürlich vorne sitzen auf einem dieser Stühle. Und dann noch verschiedene andere Würdenträger waren da auch da, die irgendeinen Programmpunkt dann inne hatten bei dieser Hochzeitfeier. Und dann geschah es. Mein Stuhl brach plötzlich mit einem riesigen Krachen unter mir zack zusammen und ich saß bzw. lag am Boden. Müsst ihr euch das vorstellen? Die ganze Halle voll. Ich wollte unauffällig sein und hockst auf dem Boden. Der Bräutigam hat natürlich den Knall auch gehört, hat sich umgedreht, kam sofort zu mir, geht's, alles gut, hast du... Unser Leiter sprang von der Bühne runter zu mir, alles okay, wollte mich helfen, dir aufzustehen. Vorbei war es mit der Anonymität. Und die Leute natürlich logisch, wie das bei uns auch wäre, oder? Was ist da vorne los, oder? Peinlich beschreibt nur ansatzweise, wie es mir in dem Moment erging. Ist passiert. Später haben wir dann gelacht. Heute lachen wir jedes Mal, wenn ich auf einen Plastikstuhl sitze in Indien und jeder erinnert sich, aha, voilà. Sie haben mir dann einen Holzstuhl hingestellt. Stell dir mal vor. Ja. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich habe sie dann meiner Frau nach Hause gebracht. Ich habe dann angerufen über WhatsApp und ihr gesagt, du Schatz, mir ist was passiert. Wir haben beide gelacht. Das war auf der einen Seite im Moment peinlich, aber wir konnten darüber lachen. Und das ist ja schön, wenn man das kann. Warum diese Geschichte? Unerwartet war ich plötzlich ungewollt Zentrum aller Aktivitäten. Das war das Letzte, was ich eigentlich wollte. Aber es geschah einfach. Und schaut, genauso ist das, wenn Jesus uns herausfordert. Du bist in deinem Alltag drin, die Routine läuft ab, du gehst am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, denkst dir nichts Böses, also nicht, dass eure Stühle zu schwach wären, aber es kann sein, dass Gott dich berührt. Dass Gott plötzlich dich anspricht, nicht akustisch hörbar, dass du plötzlich merkst, boah, jetzt bin ich gemeint, jetzt bin ich gefragt, jetzt will Jesus etwas von mir, jetzt spricht er mich persönlich an. Alle Leute um dich herum hören dasselbe, aber nur du, vielleicht wirst du rot, ich weiß es nicht, aber nur du bist betroffen, du wirst von Jesus herausgefordert. Davon haben wir im ersten Teil heute Morgen etwas gehört. Und jetzt ist der Ball bei dir, jetzt musst du reagieren. Diese Aufforderung, die verlangt eine Antwort. Du musst reagieren, was mache ich jetzt damit? Wir finden im Neuen Testament verschiedene solche Situationen, wo Menschen aufgefordert werden, durch Jesus selber oder später auch durch die Apostel, eine Entscheidung zu treffen. Wenn Gott dich anspricht, dann erwartet er von dir eine Entscheidung. Ich habe heute Morgen von den Fischern am See Genezareth gesprochen. Die mussten entscheiden, sagen wir jetzt da zu der Frage von Jesus oder zu der Aufforderung, folge mir nach, ja, oder sagen wir nein. Oder Levi, Matthäus, am Zoll sitzen, hatte keine guten Freunde in seinem Volk, weil er als Verräter galt, da er für die Römer gearbeitet hat. Jesus ruft ihn, sagt, Matthäus, folge mir nach. In Apostelgeschichte 2, 37 bis 38 sehen wir, wie Petrus gepredigt hat und dann die Zuschauer auffordert zu reagieren. Petrus hat das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und die Zuschauer mussten jetzt reagieren darauf. Der Gefängniswärter in Philippi, von ihm lesen wir in der Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas im Gefängnis, das Erdbeben, die Gefängnistüren gehen auf, die Ketten werden gesprengt und der Gefängniswärter möchte sich das Leben nehmen, weil er denkt, jetzt sind alle Gefangenen weg und ich bin dafür verantwortlich. Und ich muss gerade stehen, dass die jetzt alle weg sind. Und Paulus sagt, keine Angst, wir sind alle noch da. Und dann merkt dieser Gefängniswärter, wow, da hat Gott die Finger im Spiel. Und er fragt er wiederum, was muss ich tun? Und Paulus fordert ihn heraus. Glaube an Herrn Jesus. Entscheide dich für das, was Gott für dich getan hat. Nimm es an, bekehre dich. Ist ein unmodernes Wort, ich weiß, wird heute nicht gern gehört, aber um das geht's. Du musst reagieren. Oder es gibt viele andere Beispiele. Noch eines in Matthäus 19, der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, sagt, hey, was muss ich machen, dass ich das ewige Leben bekomme? Ich bin eigentlich gut, ich halte alle Gesetze und alles perfekt. Ja, sagt Jesus, toll, freuen mich. Aber verkauf alles, was du hast und gib dein Geld den Armen. Da muss er reagieren. Und bei ihm lesen wir ja, dass er nicht bereit war, das zu tun. Er ging traurig von Jesus weg. Das war auch eine Reaktion. Also die Aufforderung von Jesus, die erfordert von uns eine Antwort. In Lukas 9, Kapitel Vers 62, zeichnet Jesus ein Bild über die Nachfolge. Und zwar sagt er dort, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Hier sehen wir so ein Pferdegespann, ein Mensch, der mit der Hilfe der Pferde den Pflug durch die Erde treibt. Und es geht darum, eine gerade Furche zu ziehen. Und Jesus sagt, wenn du, Wenn du ein Feld pflügen willst, willst du ja gerade Furchen machen, aber wenn du dauernd irgendwo anders bist, zurückschaust, dann kommt das gar nicht gut. Und Jesus bringt es auf den Punkt, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Er vergleicht also den Weg eines Jüngers, eines Nachfolgers mit dem Pflügen eines Feldes, wobei es darum geht, gerade Furchen zu ziehen. Es gibt viele, viele äußere Dinge, die uns abhalten können, eine gerade Furche zu ziehen. Wir finden verschiedene Beispiele. Eines in Lukas Kapitel 9 in den Versen 57 und 58. Dort hebt Jesus in dem Abschnitt drei Dinge hervor, die uns hindern, ihm nachzufolgen. Erstes Beispiel, da kommt ein Mensch zu ihm, das heißt dort, und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Hier kommt einer zu Jesus und in Matthäus 8, Vers 19, von daher wissen wir, dass es ein Schriftgelehrter war, also einer, der die Schrift, das Alte Testament, kannte. Und der hat wahrscheinlich gecheckt, dass Jesus der Messias ist, der verheißene Messias. Und er kommt zu Jesus mit einer gewaltigen Ansage. Jesus, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Wow, das hört man doch gern. Seine Aufrichtigkeit wird von Jesus nicht in Frage gestellt. Das wäre doch ein guter Fang gewesen für Jesus. Oder solche Nachfolger, die wünschst du dir doch. Die sagen, ich gehe mit, wohin du gehst. Aber Jesus erkannte in ihm einen übereifrigen Anhänger. Petrus hat eine ähnliche Tonart in Matthäus 26, Vers 33 geredet. Wenn sie dich auch alle verlassen, sagt Petrus zu Jesus, ich werde dir immer und ewig treu bleiben. Und wer sich ein wenig auskennt im Neuen Testament, der weiß, dass dieser Petrus kurze Zeit später Jesus sogar dreimal verleugnet hat, ich kenne den nicht. Ich schwöre, den habe ich noch nie gesehen. Die Antwort von Jesus, die er hier diesem begeisterten Mann gibt, gibt uns einen Hinweis auf das Problem. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt ihm, schau, die Erwartungen, die du hast wahrscheinlich, weil du mir folgen willst, egal wohin, die werde ich nicht erfüllen. Deine Erwartungen, die werde ich nicht erfüllen. Ich bin anders, als du denkst. Und wir wissen ja, dass viele damals, die sich in der Schrift auskannten, den Eindruck hatten, wenn denn der Messias kommt, dann befreit der uns von der römischen Herrschaft. Und Jesus hat deutlich gemacht, dafür bin ich nicht gekommen. Jesus sagt ihm, bist du dir bewusst, worauf du dich einlässt? Wachstum im Glauben ist mehr als einfach begeistert sein von etwas, was wir cool und toll finden. Sie ist begleitet mit Opferbereitschaft. Nichts bringt so viele Rückschläge ein, als wenn man Menschen zur Nachfolge ermutigt, ohne ihnen klarzumachen, worauf sie sich auch einlassen. Wer zulässt, dass Gott ihn verändern darf, dann ist das kein Hobby für Christen, dass man so eine Zeit lang macht und dann wieder davon ablässt. Begeisterung allein reicht nicht aus, um als Jünger Jesu ihm nachzufolgen. Wenn wir nur begeistert sind von Jesus, dann werden wir kaum wachsen, so wie Jesus es meint. Das nächste Beispiel finden wir auch im selben Kapitel bei Lukas in den nächsten Versen. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Da ist es nun Jesus, der ihn anspricht. Folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Der zweite, der sich für die Nachfolge interessiert und hier reagiert, der kam nicht aus eigenem Antrieb wie der Erste. Der sagt, wo ist Jesus, ich muss ihm unbedingt was sagen. Der wurde von Jesus angesprochen, folge mir nach. Er kam aber nicht ohne Vorbehalte. Er zögerte. Was er wirklich sagen wollte war, lass mich erst meine häuslichen Angelegenheiten regeln. Ich finde das toll und gut, was du machst. Aber ich habe da noch eine Menge zu tun. Lass mich das zuerst machen. Und Matthäus Kapitel 8 sagt uns, dass dies offenbar schon einer war, der mit Jesus umhergezogen ist. So ein Mitläufer. Er war nicht bereit, zu dem entscheidenden Schritt alle Brücken hinter sich abzubrechen. Klingt hart. Die Antwort Jesu auf sein Begehren war die Herausforderung, eben genau das zu tun. Das klingt in unseren westlichen Ohren brutal hart. Ich höre schon, das kann doch nicht sein, dass jemand solche Ansprüche stellt. Also bitte. Wir müssen wissen, in der orientalischen Kultur gehört dies zu den Aufgaben der ältesten Söhne, die Begräbnisfeierlichkeiten für ihre Eltern auszurichten. Jedoch werden solche Aussagen eben im Orient wie »Lass mich erst noch meine Eltern begraben«, solche Aussagen, die werden oft gebraucht und sind mit einem anderen Inhalt gefüllt, als unsere Ohren das wahrnehmen. Wir leben nicht in der orientalischen Kultur. Es ist eine Redewendung, die oft gebraucht wird, um damit zu sagen, dass man sich um Familienangelegenheiten kümmern will, die nichts mit dem Ableben von den Eltern direkt zu tun haben. Also hier geht es nicht darum, dass der sagte, mein Vater ist gestorben, jetzt muss ich noch das Begräbnis organisieren, lass mich das machen. Es war mehr so, ich will mich um die Dinge, die meine Verwandtschaft betreffen, kümmern. Gott sind familiäre Beziehungen und Verpflichtungen nicht gleichgültig. Also nicht, dass wir jetzt den falschen Schluss ziehen und sagen, aha, brauche mich nicht mehr um meine Eltern zu kümmern. Falsch. Das stimmt nicht. Ehre Vater und Mutter ist eines der 10 Gebote, die heute genauso gelten wie damals, als Gott sie Mose gegeben hat. Doch die Familienbande kommen für ihn in Bezug auf Jüngerschaft an zweiter Stelle. Sie gehören dann zu den Sorgen, die Jesus in der Bergpredigt anspricht, wo er sich selber dafür einsetzen will. Sorget nichts für die alltäglichen Dinge. Überlasst es Gott, bringt es regelmäßig vor Gott. Er, der Vater im Himmel, will für euch sorgen. Das klingt so einfach, ist eine der schwierigsten Lektionen unseres Lebens. Also, dass wir das hier richtig verstehen. Aber Jesus will damit zeigen, wenn du zögerst oder wenn du Dinge vor die Beziehung zu Jesus stellen willst, dann ist es nicht möglich, mir wirklich nachzufolgen. Das wird dir immer im Weg sein. Das Dritte finden wir auch in dem Kapitel, den Versen 61 bis 62. Ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Und dann sagt Jesus zu ihm eben das Wort, das wir schon gelesen haben: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der Dritte in diesem Abschnitt baut seine Antwort an Jesus ein Aber ein. Sein Herz war nicht ganz dabei, er ist halbherzig dabei. Jesus schon gut, aber nur ein Teil von meinem Herzen gebe ich ihm. Der Rest, der andere Teil, der gilt anderen Dingen in meinem Leben. So halb-halb, das geht nicht. Es gibt Dinge, die mir sehr wichtig sind. Familie, Hobby, Beruf, Karriere, Träume, Beziehungen und, und. Die Antwort Jesu auf sein Begehren enthüllt den Kern des Problems. Mit seinem Herzen war er mehr bei seiner Familie und nicht bei seinem Herrn. War er mehr bei seinen Hobbys, bei seinen Verpflichtungen oder was auch immer, als beim Herrn. Eigentlich, wenn wir das so hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, schockiert uns die Antwort von Jesus. Wer hätte das gedacht? Wenn das so ist bei dir, dann bist du nicht geeignet, sagt ihm Jesus. Wow! Damit macht er ganz klar, halbe Nachfolge, halbe Jüngerschaft, die gibt es nicht. Jüngerschaft bedeutet Opferbereitschaft. Und Opfer hat zu tun mit Loslassen, Verzichten, Prioritäten anders setzen und Gehorsam gegenüber dem Herrn zu leben. Das sind schwierige Dinge, die wir buchstabieren müssen. Das fällt uns nicht leicht. Drum die Entscheidung: Herr, ich will, dass du mein Leben bearbeitest, hat Auswirkungen auf mein Leben. Wie haben denn die Jünger reagiert auf diese Aussagen von Jesus? Die waren ja dabei bei diesen Gesprächen. Und in Johannes 6, Vers 60 lesen wir Folgendes: Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, jetzt kommt's, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Die waren wahrscheinlich schockiert, wie ihr jetzt ein bisschen schockiert ausseht. Was? Jesus stellt so hohe Ansprüche? Krass! In Lukas 9, Vers 23, 24 sagt Jesus: Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Diese Stelle habt ihr sicherlich auch schon gelesen. Nun, hier ist nicht gemeint, dass Jesus sagt, wenn du Jesus folgen willst, musst du täglich den Kreuzestod sterben. Das ist hier nicht gemeint. Sondern Jesus sagt hier, der nehme sein Kreuz auf sich. Was heißt das genau? Die Römer hatten damals eine brutale Hinrichtungsmethode, die Kreuzigung. Sehr brutal. Vielleicht eine der härtesten, brutalsten Tötungsinstrumente. Verbrecher wurden hingerichtet, indem sie an ein Holzkreuz genagelt wurden und dort stundenlang hingen, bis sie dann endlich gestorben sind. Bevor sie aber ans Kreuz genagelt wurden, wurden sie mit einem Teil, meist der Querbalken des Kreuzes, durch die Stadt, durch die Straße, die gefüllt war, links und rechts mit Menschen, vorangetrieben auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte. Und auf diesem Weg wurden sie, die Verurteilten, angespuckt, verspottet, böse Worte wurden über ihnen ausgesprochen, Sie wurden geschlagen, das war alles erlaubt. Die Soldaten, die die Verurteilten begleiteten, griffen nicht ein. Das Volk konnte sie demütigen, konnte sie schlagen. Sie mussten diesen Weg gehen bis zur Hinrichtungsstätte. Das ist hier gemeint. Wenn du als Jesu-Jünger unterwegs bist, dann bist du bei vielen Menschen auf dieser Erde nicht beliebt. Nicht, weil du unsympathisch wärst, sondern nur, weil du zu Jesus gehörst und dich zu ihm bekennst. Und das meint Jesus hier. Wer mir folgen will, der muss bereit sein, all was dazu gehört, auf sich zu nehmen. Drum diese Entscheidung, diese Antwort ist keine leichtfertige Antwort. Die drei Beispiele zeigen uns, wie wir manchmal auch in Gefahr sind, ebenso leichtfertig Dinge Jesus zu versprechen, ohne uns bewusst zu sein, was das eigentlich heißt. Aber hier bringt Jesus auf den Punkt, wer nicht bereit ist, sein Leben zu verlieren, um meinetwillen, der wird es nicht finden. Der wird es nicht finden. Die Herausforderung von Jesus verlangt nach einer Antwort. Wenn du wachsen willst im Glauben, dann braucht es eine Antwort, die klar und eindeutig für Jesus ist und ihm zeigt, da ist ein Mensch, der will sich echt durch mich verändern lassen. Wachstum im Glauben zu Gott hin durch Nachfolge ist eine persönliche Angelegenheit. Aber als Kinder Gottes sind wir in einer Gemeinschaft, im Neuen Testament nennt sie es die Kirche oder Gemeinde, eingebunden. Gott hat die Gemeinde geschenkt, dass die Gläubigen sich versammeln können und unterstützen können in der Nachfolge, im Wachstum. Einander helfen können beim Wachsen. Um den Auftrag, den wir jeder Einzelne und auch als Gemeinschaft von Jesus bekommen haben, besser ausführen zu können, hilft es uns, wenn wir einschätzen können, wo sich unser Gegenüber geistlich gesehen befindet. Dazu gibt es die sogenannte Engelskala als ein Werkzeug, als ein Hilfsmittel. Ich gebe euch die mal rum. Nehmt jeder mal so eine Karte, die dürft ihr behalten. Ich gebe euch dann noch eine größere, die ist gedacht, dass ihr sie immer bei euch haben könnt, wenn ihr unterwegs seid. Engelskala. Der Missiologe James F. Engel hat in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ging er der Frage nach, wie noch nicht Christen den Prozess der Evangelisation erleben und hat darum eine solche Skala entworfen, darum der Name Engelskala. Es hat nichts mit den Engeln im Himmel zu tun. Der hieß einfach Engel, Herr Engel, ja. Bei der Nullmarke ist das Bekehrungsereignis angesetzt. Und die Skala zeigt einen Bereich von minus 8 bis plus 4. Und ein Mensch durchläuft auf dem Weg zu Jesus und in der Jüngerschaft, in der Nachfolge, im Wachstum zu Gott verschiedene Stufen. Und darum ist es ein hilfreiches Hilfsmittel in der Evangelisation, aber es bringt auch eine gewisse Gefahr mit sich. Wie ihr sehen könnt, ist die Wiedergeburt und Heilsgewissheit bei Null angesetzt. Bei der Begleitung von Menschen durch Christen, damit oft der Erfolg definiert. Und wir sind dann enttäuscht, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die wir begleiten, die wir zu Jesus führen möchten, wenn sie diesen Schritt nicht tun, dann denken wir oft oder sind in der Gefahr, ach, das bringt doch nichts. Ich gebe auf. Bei dieser Person hat es keinen Sinn, die möchte das gar nicht. Und das kann uns dazu führen, dass wir dann aufhören, solche Menschen zu begleiten. Und das ist falsch. Wenn wir nur darauf achten, das Ziel ist, dass wir diese Menschen zu Punkt Null bringen, eben, dass sie sich bekehren zu Jesus. Und das nicht geschieht, dann reden wir von Misserfolg oder wie auch immer und sind enttäuscht und lassen ab in dem Auftrag, den wir eigentlich haben. Dabei vergessen wir, dass Wachstum, Entwicklung ein Prozess ist, der Zeit benötigt. Die Menschen, welche Jesus in die Nachfolge rief, waren auch nicht von einem Moment auf den anderen perfekt. Schau in dein eigenes Leben, wenn du diesen Schritt schon getan hast, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dich bekehrt hast. Ich weiß, das Wort ist nicht mehr modern, aber es beschreibt genau das, was die Bibel meint. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, das geschah auch nicht von heute auf morgen, als du das erste Mal von Jesus gehört hast. Das war auch ein Prozess. Vielleicht haben Menschen mitgeholfen, die nicht dabei waren, als du das Übergabegebet gesprochen hast. Vielleicht in deiner Kindheit hast du von Jesus gehört und dann kamen Jahre dazwischen, wo du wieder weg warst von Gott, fern von Gott, nichts von ihm wissen wolltest. Und später haben dich Menschen getroffen, die dich wieder erinnert haben, was Gott für dich getan hat. Und dann irgendwann hat Gott, der Heilige Geist, dein Herz berührt und du hast diesen Schritt der Entscheidung getan. Es war ein Prozess und du bist darin ein Stück weit gewachsen, hin an den Punkt, wo deine Übergabe aus ehrlichem Herzen mit ganzem Willen gefragt war, weil du das tun wolltest, weil du so weit, entschuldigt jetzt den Begriff, reif warst, in deinem Wachstum diesen Schritt zu tun. Ich kenne Menschen, die haben in der im Kindesalter durch Kinderprogramme viel von Jesus gehört. Dann kam die Teenagerzeit, Jugendzeit, sind sie abgeirrt, sie wollten gar nichts mehr wissen vom Glauben. Sie haben durch ihre Freunde vielleicht eher Distanz dazu bekommen, weil die überhaupt nichts von Gott wissen wollten. Man zieht mit, es ist ja die Zeit, wo man Vorbilder, Idole finden will. Und sie sind weg und du denkst, ha, hat alles keinen Sinn gehabt. Und Jahre später, vielleicht erwachsen, vielleicht hat Gott sie durch eine Schwierigkeit hindurchgeführt, kommt ihnen manches aus der Kindheit wieder hoch, was sie gehört haben von diesem Gott. Vielleicht schenkt ihnen Gott über den Weg, die mit Jesus unterwegs sind, die ihnen neu den Hinweis geben, schau, du bist nicht alleine oder wie auch immer. Und dann erinnern sie sich daran, was sie gehört haben und treffen diese Entscheidung. Sie sind gewachsen in diesem Prozess, bis sie zu dem Punkt Null auf der Skala gekommen sind, wo sie diese Lebensübergabe bewusst machen wollten und getan haben. Aber es hilft uns auch, die Skala geht ja bis plus 4. Es hilft uns auch bei der Begleitung als Geschwister, die wir unterwegs sind, im Wachsen zu Gott hin. Unser Thema Growing, gemeinsam zu Gott wachsen. Mit der Bekehrung ist nicht alles top und alles gut. Da fängt es erst an. Jetzt ist er eingeschlafen, der Kleine von Johanna. Ist nicht mehr da, egal. Jeder weiß, wenn ein Kind zur Welt kommt, es war bei dir auch so übrigens, das ist schon lange her, aber es war so, dann braucht es Zeit, bis wir wachsen. Und wir verändern uns. Und das sind wir nicht, sobald wir auf die Welt kommen, perfekt und können lesen, schreiben und was immer auch, was wir heute können. Das ist ein Prozess. Bei manchen dauert es Jahre, bis sie schreiben und lesen können. Bei manchen braucht es etwas länger, bis sie selbstständig gehen können. Ja? Eltern erinnern sich sehr gut manchmal an die ersten Schritte ihrer Kinder. Ja, das ist ein tolles Erlebnis. Und das wird dann oft gefilmt oder fotografiert. Manche laufen schon, unsere Enkel, der eine lief schon mit 7 Monaten, andere, die trägst du fast heute noch herum, sind schon mehr als ein Jahr alt. Wir denken oft beim einen, der will nicht, der sitzt immer ab, wenn du ihn hinstellst und sagst, ja, mach doch, hopp, 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 dann sitzt er ab, der will nicht, das ist hier das Problem. Er könnte es und irgendwann läuft er. So ist es auch bei uns, wenn wir wiedergeboren werden, wie die Bibel sagt, dann beginnt ein neues Leben, wie bei einem Baby. Und dann erlernen wir Dinge mit der Zeit und wachsen und das wird sichtbar. Genauso ist das ja dann auch im Glaubensleben. Und da hilft uns die Skala auch zu entdecken, wo stehe ich persönlich in diesem Wachstumprozess oder wo steht mein Gegenüber in diesem Wachstumprozess. Also es hilft einerseits zu erkennen, zu beurteilen, wo steht mein Gegenüber in der Evangelisation, aber auch im Wachstum, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Im Miteinander, in der Gemeinde, im Gespräch, auch im Hinweis geben, wofür wir füreinander beten können. Es ist eine Art wie ein Spiegel. Es hilft uns, gezielter, individuell mit den Menschen umzugehen. Es nützt nichts, wenn du einen Menschen triffst, du ordnest ihn ein bei -8. Ja, der ist ungefähr, der ist offen für Religion. Ne? Der sagt nicht, hör mir bloß auf, Religion, da will ich nichts zu tun haben. Du merkst im Gespräch so, ja, der ist noch, er ist nicht abgeneigt. Es hilft ihm wenig, wenn der zweite Satz schon lautet, du solltest dich bekehren. Dann denkt er, jetzt ist aber fertig mit Religion. Dass du unterscheiden kannst, wo steht er, wie kann ich ihn mitnehmen in diesen Prozess hinein und immer wieder für mich versuchen, wo steht er jetzt? Wo muss ich ansetzen? Wo macht er Fortschritte? Wo braucht es noch mehr, dass er mitkommen kann? Wie kann ich ihn besser begleiten? Ihr könnt jetzt in euren Kleingruppen euch Zeit nehmen, einfach einmal mit dieser Engelskala, ich gebe euch jetzt eine zweite, die ist genau gleich, nur im oberen Teil, was ihr schon habt, findet ihr im unteren Teil den geistlichen Zustand, was das bedeutet. Das da hier kannst du bei dir haben, wenn du unterwegs bist und ein Gespräch geführt hast, die ganz kurz vielleicht vor dem Treffen oder nach dem Treffen versuchst einzuordnen, wo befindet sich diese Person, dass du es bei dir hast. In der Brieftasche, im Geldbeutel oder wo auch immer. Das da hier kannst du zum Beispiel in deine Bibel legen und zu Hause, wenn du Zeit und Ruhe hast, darüber nachdenken, wo, was bedeutet jetzt das für die Person, mit der ich im Moment unterwegs bin. Ich gebe euch das auch, nehmt eins, ihr dürft es behalten. Das ist nicht so handlich, aber es ist dafür detaillierter, wo ihr dann Infos findet, was bedeutet das denn. Es ist, wie gesagt, ein Hilfsmittel. Es ist nicht entscheidend, ob du wachsen kannst im Glauben oder nicht. Es ist lediglich ein Werkzeug, das dir helfen kann, für dich persönlich immer mal wieder in den Spiegel zu schauen, aber auch für die Menschen um dich herum, Glaubensgeschwister, aber auch Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, besser begegnen und begleiten zu können. Ihr könnt euch mal in den Kleingruppen jeder selber betrachten und versuchen herauszufinden, wo stehe ich im Moment? Wo würde ich mich einordnen? Aber auch die Menschen, mit denen ihr im Moment unterwegs seid, mal zu überlegen, wo stehen die? Und wenn ihr Zeit habt, tauscht aus. Vielleicht bist du nicht der Einzige, der mit einer Person unterwegs ist. Vielleicht seid ihr zu zweit, ohne dass ihr es wisst, mit der Person bin ich unterwegs, habe mich getroffen, mit ihr ein Gespräch geführt und ein anderer sagt, ja, da habe ich auch schon ein Treffen gehabt, wir haben auch schon über Jesus gesprochen. Versucht euch so zu helfen, wie ihr besser die Menschen begleiten könnt. Und dann auch von Zeit zu Zeit immer wieder so in den Spiegel zu sehen, wo stehen sie, was brauchen die Menschen, was ihnen hilft und nicht, was sie abschreckt oder sogar bei ihnen der Laden zugeht und sie sagt, nein, danke, da bin ich überfordert oder das ist mir zu viel. Ich wünsche euch interessante Erkenntnisse über euch selber und gewinnbringenden Austausch in der Kleingruppe. Das dürft ihr behalten, dürft es mitnehmen und ich hoffe, dass es für euch ein Segen ist, für euer persönliches Leben, aber auch für euren Auftrag, den ihr als Kinder Gottes, als Christen habt, individuell, aber auch als Gemeinde in dieser Welt, als Nachfolger, als Jünger von Jesus hier auf dieser Erde zu leben. Weißt du, Jesus hat versprochen, dass er uns einmal bei sich in seinem Reich annimmt. Und der Grund, warum er dich noch hier lässt auf der Erde, ist, weil er dich gebrauchen möchte als Licht in einer dunklen, immer dunkler werdenden Welt, dass viele Menschen noch erkennen, dass da ein Retter ist, dessen Name Jesus ist. Wir haben heute in einem der Lieder von Jesus gesungen. In diesem Namen gibt es auch 2024 noch Rettung und Erlösung. Und das müssen die Menschen erfahren, akustisch durch das, was wir ihnen sagen, aber auch optisch, was sie an uns sehen und erkennen können. Teilen wir uns auf die Kleingruppen. Wie lange machen wir? Christian, wie lange machen wir? Viertelstunde, 20 Minuten. Ich schlage vor dieselben Gruppen wie am Morgen. Teilt euch doch auf und dann wünsche ich euch wirklich eine gesegnete Zeit.